Welches ist dein Baal? So viele Dinge. Sind das alles Baals? Mich hat das schon sehr berührt. Und ich finde diesen Wochenspruch der kommenden Woche einfach eine tolle Zusage. Denn da heißt es ja, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. In Thyatira war die Situation auch so, dass diese Stadt war sehr geprägt von den Produktionen von Kupfer und Bronze, von den Gilden. Und alle diese einheimischen Gewerbe und die verschiedenen so Geschäfts- und Handelsgilden waren auch ein großes Problem für die Kirche, für die christliche Gemeinde dort. Denn sie vollzogen teilweise religiöse und halbreligiöse Zeremonien, die die eine Art ganz fremden göttlichen Segen beschwörten. Und das war für die Christen überhaupt nicht tragbar. Und die Kraft und die Herrschaft Gottes, die wird auch wunderbar im Psalm 2 dargestellt. Und diesen möchte ich heute in der Lesung lesen. Gottes Sieg und die Herrschaft seines Sohnes. Warum toben die Heiden und murren die Völker so vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander, wider den Herrn und seinen Gesalbten. Lasset uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Aber der im Himmel wohnt, lachet ihrer und der Herr spottet ihrer. Einst wird er mit ihnen reden in seinem Zorn und mit seinem Grimm wird er sie schrecken. Ich aber habe meinen Gott eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Kundtun will ich den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Bitte mich, so will ich die Völker zum dir, entschuldige, bitte mich, so will ich dir Völker zum Erbe geben und der Welt Enden zum Eigentum. Du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschlagen, wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen. So seid nun verständig, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Dienet dem Herrn mit Furcht und küsst seine Füße mit Zittern, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Wege, denn sein Zorn wird bald entbrennen. Wohl allen, die auf ihn trauen. So hören wir jetzt auf die Predigt.
Ja, liebe Gemeinde und alle, die das dann jetzt oder später ansehen, herzlich willkommen. Heute haben wir eine der weiteren Sendschreiben, die wir in der Offenbarung lesen. Und ich habe sie beschrieben in Anlehnung an einen Buchtitel, Es ist nicht alles Gold, was glänzt, dieses Thema. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Vieles blendet uns, vieles macht uns attraktiv, scheint uns attraktiv zu sein, aber wenn man sich damit näher beschäftigt, dann kommt man in einen Sog hinein und merkt, da gibt es doch ganz viele Kröten, die ich schlucken musste, um das zu bekommen, was ich da so vorgegaukelt bekommen habe. Als ich die Predigt vorbereitet habe, ist mir mittendrin ein Vers aus der Tageslosung entgegengesprungen, der mich nicht mehr losgelassen hat und mit dem ich einsteige, weil ich dachte, genau das ist die Frage, die Jesus an diese Gemeinde in Thyatira stellt. Wie kann ein Mensch sich Götter machen? fragt Jeremia in der Tageslosung: Wie kann ein Mensch sich Götter machen? Das ist vorhin so ein bisschen lapidar gesagt. Wir haben ja einen anderen Gott, wir haben keinen Baal. Ich sage jetzt einfach mal, ja, wir haben den Gott und irgendwo unter dem Hemd ist dann doch noch so ein Baal. Ja, so einer, der uns doch noch begleitet, den wir einfach nicht loslassen. Wieso lassen wir nicht los? Ich glaube, weil unser Gott in unserem Bewusstsein nicht so groß ist, wie er sein sollte. Ich glaube, je größer Gott wird, je kleiner wird der Baal und irgendwann denkt man, ich brauche ihn eigentlich nicht mehr. Das soll das Ziel sein in der Predigt, die es wirklich in sich hat. Denn Thyatira, ich meine, das ist eine Gemeinde, du hast erwähnt, sie war noch nicht so bekannt, einer kleinsten Orte. Aber es ist erstaunlich, wie Jesus ihr begegnet. Sie war bekannt für ihre Kupfer- und Bronzeverarbeitung und in Vers 18 lesen wir über Jesus, der ja in Kapitel 1 schon vorgestellt wird in Offenbarung, Vers 15, seine Füße sind wie kostbares, glühendes Metall. Also wieder dieser Bezug zu diesem Lokal, dieser lokale Bezug, der ist wieder hier ganz stark. Gott kennt diese Gemeinde, Gott kennt uns. Aber was vielleicht noch viel wichtiger ist, die Ortsgottheit dieser Region war zugleich die Schutzgottheit der Bronzehändler, Apollon Tirmiaios. Der findet sich auf der Münze in dieser Region. Und jetzt kommt's: auf der einen Seite dieser Schutzgott und auf der anderen Seite ist der Sohn Gottes abgebildet. Das war der römische Kaiser. Und jetzt muss man sich vor Augen führen, wenn man merkt, wie viel Kraft im Anfang dieses Briefes liegt. Er kündigt die Worte des Sohnes Gottes an, dessen Augen wie Feuerflammen und dessen Füße wie kostbares, glühendes Metall ist. Jesus kennt die Gemeinde und lass uns jetzt mal hören, was er zu dieser Gemeinde zu sagen hat. Ich lese Offenbarung 2, Verse 18 bis 29. Lasst uns beten. Herr, öffne uns die Ohren, dass wir recht hören, und auch die Herzen, dass wir es recht verstehen. Amen. Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe: Das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen und seine Füße sind wie Golderz. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und deine Geduld. Und ich weiß, dass du je länger, je mehr davon tust. Wow. Aber ich habe gegen dich, dass du Isebel duldest, die Frau, die sagt, sie sei eine Prophetin und lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich habe ihr Zeit gegeben, Buße zu tun. Und sie will sich nicht bekehren von ihrer Hurerei. Siehe, ich werfe sie aufs Bett, und mit ihr jene, die die Ehe gebrochen haben. Ich stürze sie in große Trübsal, wenn sie sich nicht bekehren von Isebels Werken. Und ihre Kinder will ich mit dem Tode schlagen. Und alle Gemeinden sollen erkennen, dass ich der bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde geben einem jeden von euch nach euren Werken. Euch aber sage ich, den anderen in Thyatira, die solche Lehren nicht haben, die nicht erkannt haben die Tiefen des Satans, wie sie sagen: Ich werfe keine andere Last auf euch, doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und meine Werke bewahrt bis ans Ende, dem will ich Macht geben über die Völker, und er soll sie weiden mit eisernem Stabe. Wie die tönernden Gefäße werden sie zerschmissen. Wie auch ich Macht empfangen habe von dem Vater, und ich will ihm geben den Morgenstern. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen. Wir haben von Pergamon gehört, da war Biljam das Problem und hat da manches Ungutes hineingebracht. Und diesmal übernimmt ein anderer Bösewichtin das Geschehen, diese Rolle, Isebel. Isebel, die Frau von König Ahab. Ich denke, sie war wohl die hauptverantwortlich für die größten Untaten, die Ahab getan hat. Wie die Frauen Moabs, die von Barak und Biljam gesandt wurden, um die israelischen Männer von der ungeteilten Nachfolge Jahwes abzubringen, so ist es nun Isebel, eine fremde Frau, die die Verehrung Baals, eines fremden Gottes, nach Israel brachte. Das war im Grunde der Kern ihrer Bosheit, dass sie den Israeliten einen anderen Gott untergeschoben hat. Und in 2. Könige 9, Vers 22 ist es schön zusammengefasst, ihre Taten als Hurerei und Zauberei. Darauf wollen wir auch eingehen. Was heißt das für heute? Hurerei und Zauberei. Wenn ihr Zeit habt zur Lektüre, Sonntagslektüre, dann empfehle ich euch 1. Könige 16 bis 22, die Kapitel 16 bis 22. Darin wird es eigentlich beschrieben, Ahab und Isebel, was da so geschieht. Und wir kennen vielleicht die bekannteste Geschichte in 1. Könige 18, wo Elia gegen ja einerseits 450 Baals Priester angeht, aber da kommen noch 400 Priester der Artemis hinzu, also 850 Propheten, die von Isebel mit Essen und Trinken während der Dürrezeit versorgt wird, damit sie weiter ihren Dienst tun können. Und es zeigt schon, welcher Druck hier damals auf Elia gelastet ist. 850 Personen gegen einen, das ist eine Wucht. Wir haben ja manchmal vor einem Menschen Angst. Wenn es dann 2, 3 sind, da passen wir auf. Aber 850. Und ich glaube, dass Jesus vielleicht eine Schärfe hier reinbringt, weil auch wir enorm unter Druck sind, uns auf andere Dinge zu verlassen, als auf das, was Gott uns gegeben hat. Wie kann ein Mensch sich Götter machen, fragt deswegen Jeremia. Und vielleicht ist eine Antwort, weil wir unter Druck stehen. Und vielleicht, weil wir unter Druck stehen, sein zu müssen wie Gott oder sein zu wollen wie Gott. Höher, schneller, weiter, schöner, mächtiger, erfolgreicher, perfekter. Dieses Streben, Gott sein zu wollen, bringt unglaublichen Druck in unser Leben hinein. Irgendwelchen Maßstäben entsprechen zu müssen. Und dass man dann schnell mal trickst oder einen abkürzten Weg gehen möchte, der x Bale versprechen, das ist vielleicht nachvollziehbar. Auch ein König Ahab ist aber leider kein Gott. Und er musste das ganz krass erfahren in 1. Könige Kapitel 21. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von Nabots Weinberg. Könnt ihr einfach vorstellen, da ist Ahab in seinem Palast, der König mit der mächtigsten Mann der damaligen Zeit ja auch, hat wunderschöne Gärten und wenn wir jetzt den Frühling sehen, wie alles anfängt zu blühen, herrlich, ja, kann man vorstellen, es war Frühling, Ahab freut sich an dem Garten und hat dann die Idee, ach, was fehlt mir noch in dem tollen Reichtum, ein Gemüsegarten fehlt ihm noch. Und dann sieht er drüben so Nabots Weinberg, der direkt angrenzt und denkt für sich, oh, da ein Gemüsegarten, das wäre perfekt. Also geht er hin zu Nabot und sagt, du Nabot, darf ich diesen Weinberg haben? Du kriegst von mir auch noch größeres Land. Ja, ich bin der König, ich habe die Macht dazu. Aber Nabot sagt, hey, das ist mein Vaters Land. Ich kann das nicht verkaufen. Das hat mir Gott zugeteilt. Und Nabot und Ahab ging zurück, war ein bisschen arg gegrämt und ging wieder hin und sagte, hey, ich gebe dir noch mehr. Ich gebe dir, was du willst. gib mir diesen Fleckchen Erde. Aber Naamat bleibt stur und so geht Ahab zurück und krämt sich in seinem Palast. Und dann kommt Isebel, sieht Ahab da krämen und sagt, was ist denn los mit dir? Du bist der König. Du bist was Besseres. Was dir hier geschieht, ist nicht in Ordnung. Kennen wir solche Stimmen? Ich darf zu Recht sauer sein auf den Ehepartner und auf meinen Chef und andere Dinge, denn was sie mir antun, das ist nicht in Ordnung, das habe ich nicht verdient. Und da kitzelt so ein bisschen der Satan den Stolz bei uns heraus. Ahab, ich werde das regeln, du bist König. Und sie hat es geregelt und Naob kam um durch eine Verschwörung. Puh, Verschwörung, ne? Das ist ja wirklich ein zentrales Werkzeug Satans, Verschwörungen, Lügen, Dinge zu verdrehen. Alle, die für die Wahrheit kämpfen, werden damit zu tun haben. Da ist Druck im Kessel und es endet am Ende mit dem Tod Ahabs. Warum? Weil Gott das gesehen hat, was hier geschieht. Und so muss Ahab sterben. Und was für ein Tod? Wieder hat er getrickst. Josaphat war ja sein nicht Gegenüberspieler, sondern der König in Juda, er in Israel. Und sie wollten in Kampf ziehen und Ahab wusste, oh, sie ziehen in Kampf. Der Gegner weiß genau, man muss den König ausschalten, da ist alles erledigt. Und so schickt er Josaphat als König rein und er verkleidet sich als normaler Krieger. Und dachte, er kommt damit vorweg. Und was passiert? Josaphat schreit, als angegriffen wird, zum Herrn, zu seinem Gott. Und er hilft ihm heraus und irgend so ein Bogenschütze schießt einfach mal in die Menge hinein und trifft genau Ahab dort, wo er verwundbar ist. Und so verblutet er auf diesem Kriegsschauplatz, weil er nicht rauskam. Es war so ein Getummel, er kam nicht raus und musste dort verbluten. Alle, die sich mit irgendeinem Baal beschäftigen, wenn du glaubst, dass du mit dem Weg, den du gehst, der nicht gut ist, und wir werden noch sehr konkret darauf eingehen, am Ende werden wir ja verbluten. Am Ende werden wir den Preis zahlen. Und der Preis ist hoch. Bei Gott gibt's alles umsonst. Beim Satan gibt's nichts umsonst. Da werden wir am Ende in Ketten gelegt. Hurerei dort war wie Unzucht hier eine bildhafte Umschreibung dafür, dass man mit geistlich anderen Gottheiten herumspielt. So ein Herumspielen. Es ist nicht der Abwenden von dem Gott komplett, sondern man spielt mit anderen noch herum. Isebel, wenn man es zusammenfassen könnte, steht für Verführung, Hurerei, Götzendienst und Zauberei. Und umso schockierender ist zu hören, dass die Gemeinde solch eine Frau duldet. Eine Gemeinde, die mit das größte Lob von Jesus bekommt. Diese Gemeinde hat Werke, die Jesus kennt, und zwar Liebe und Glauben und Dienst und Geduld. Und jetzt kommt's im Gegensatz zu Ephesus, wo die Liebe erkaltet, sagt Jesus, und je länger, je mehr macht ihr davon. Wow, ihr seid richtig gut unterwegs. Diese Gemeinde hat eine Strahlkraft. Und je länger, je mehr strahlt diese Gemeinde. Und dennoch muss man feststellen, unter Schock, dass diese Gemeinde Isebel gewährt, prägenden Einfluss in ihre Lehre zu nehmen. Und aus Jesu Sicht ist das eine einzigste Katastrophe, diese Spielereien. Denn die Kirche hat keinen Grund und der Christ hat keinen Grund, irgendwelche Kompromisse einzugehen. Wie kann das heutzutage aussehen? Grundsätzlich jede vorherrschende kulturelle Hoffnung, die sich nicht auf Christus gründet, ist ein Götze. Und so sehen wir, dass die Götzen nicht nur einzelne Menschen beeinflussen, sondern natürlich ganze Systeme und Gesellschaften. Und wenn wir in diese Gesellschaft integriert sind, besteht eben die Gefahr, dass diese kulturellen Götzen auch in unserem Leben eine Rolle spielen. Vielleicht sogar als blinder Fleck. Deswegen vielleicht die Erklärung, warum diese wunderbare Gemeinde dennoch solch eine zerstörerische Lehre duldet. Dieser blinde Fleck, den man einfach nicht wahrnimmt, weil es so allgemein geworden ist und weil, wenn man sich dagegen stellt, unglaublicher Druck plötzlich auf einem lastet und man sich fragt, macht es Sinn? Ich möchte drei Dinge nennen, wir können gerne noch diskutieren, es gibt auch mehrere, aber so drei Bereiche, wo ich glaube, da ist diese kulturelle Hoffnung bei uns hineingekommen. A, ist diese individuelle Freiheit, ist so ein Götze. Dieses Harren auf individuelle Freiheit. Und jetzt müssen wir aufpassen, bei mir geht es jetzt nicht darum, dass die Grundrechte hier eingeschränkt wurden, ja, und wir es darüber klagen. Ich halte das für ganz schwerwiegend, dass diese Grundrechte eingeschränkt wurden, ich persönlich. Ja. Aber darum geht es hier gar nicht, sondern es geht um individuelle Freiheiten, die wir uns nehmen, und dabei gehen Dinge zu Bruch, wie zum Beispiel Ehen. Weil man sie lieber auf sich schaut und nicht bereit ist auf einen Kompromiss. Dass man sich mehr für sich beansprucht in der Beziehung, als einem zusteht. Da gehört aber auch bei dieser individuellen Freiheit der zügellose Materialismus und auch die Profitgier dazu. Immer wieder höre ich auch bei Christen, ah, es war ganz günstig, es war ganz billig. Ich weiß nicht mehr, ob das gut ist, billig einzukaufen. Ich weiß es nicht. Ob wir uns rühmen können, wieder ein Schnäppchen gemacht zu haben. Ob wir da nicht irgendeinem Götzen aufgesessen sind. Ob wir nicht viel mehr fragen müssen, ist es denn wert, was ich da kaufe? Ist es der Preis wert? Gerade heute Morgen ist gesund mit meinen Kindern gehabt, sagt der eine Sohn mir, sag mal, der isst wieder Nutella, es sind 56 Gramm Zucker drin pro 100 Gramm. Ja, aber das Samba haben wir auch dastehen, mehr Haselnüsse drin, kostet das Doppelte, das Glas, ja, nur 30 Gramm Zucker. Ja, was ist jetzt besser? Das eine ist günstiger, ja, und da macht viel Werbung reingesteckt, das andere ist teurer. Was ist denn jetzt besser? Schnäppchen machen oder nicht? Und das ist vielleicht ein Beispiel für ganz viele Dinge in diesem Bereich. Aber auch die Verherrlichung der Sexualität, der körperlich makellosen Schönheit. Was für ein Druck im Kessel, im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist der Wahnsinn. Und ich glaube, Männer können ab und zu verzweifeln. Ich glaube, hier sollten wir zusammenstehen und wirklich den Baal benennen und gemeinsam hier einen Weg herausfinden. Aber ich denke auch, Druck im Kessel, praktizierte Homosexualität, ausgerechnet im Namen der Liebe. Was für ein Druck im Kessel, wenn man nur ein bisschen auch fragt, ist das denn so in Ordnung? Ich meine, wir müssen vorsichtig sein als Kirche. Wir haben da viel Schaden angerichtet. Ohne Frage. Aber können wir deswegen es einfach segnen, was Gott offensichtlich nicht segnet, ohne den Menschen und dem Menschen dennoch Respekt entgegen und Liebe entgegenzubringen? Da ist Druck im Kessel. Oder Schutz des Lebens und des ungeborenen Lebens. Für mich ist das eine dieser Diskrepanzen jetzt in dieser Pandemie. Es ist in Ordnung, Menschen zu schützen, auch ältere Menschen zu schützen. Da wird aber so ein Aufwand betrieben. Der Kollateralschäden, die sind enorm. Ich sehe es bei unseren Kindern. Und denen geht es noch ziemlich gut mit uns, hoffe ich. Ich sehe Existenzen, die vernichtet werden. Und bei den Kindern, die noch nicht mal geboren sind, wer schreit da auf? Was wird da investiert, damit dieses Leben geschützt wird? Das ist kulturell schon gegessen. Und wer, irgendjemand steht hier auf und hebt mal den Finger und sagt, hey Leute, da sterben viel mehr Menschen als jetzt durch die Pandemie. Viel mehr Menschen, die nicht ihr Leben schon gelebt haben, sondern die noch nicht mal die Chance hatten, überhaupt einen Fuß in dieses Leben zu setzen. Und wo sind die Christen, wo aufstehen und sagen, Lebensschutz und Mütterschutz, Mütter begleiten, die in diesem Dilemma drinstecken. Da bringt es nicht irgendwie Marsch zu machen. Nein, wo sind Menschen in Not? Weil sie entscheiden müssen, hey, wie kann ich so ein Kind aufziehen? Was ist da eigentlich los? Und diese Menschen zu begleiten, wo sind die Christen, die hier einen Fokus drauf legen und Menschen helfen, die in solchen Nöten sind und deswegen vielleicht Entscheidungen treffen, die dennoch nicht gut sind. Diese Dinge herrschen immer wieder in unserer Kultur und immer mehr, und der Druck auf Gläubige nimmt zu. Lasst uns hier einen Fokus auf das Richtige lenken. Dann gibt es hier aber auch magische, kultische Götze als weiteren Bereich. Hurerei und Zauberei. Was ist denn Zauberei? Ist so weg von uns. Ich habe mir mal Gedanken gemacht, aber da können wir auch unterschiedliche Meinungen sein. Ich persönlich glaube, dass Isabel ganz stark Zauberei und Okkultismus vertreten hat. Und das ist für mich eine Rebellion gegen die Ordnung der unsichtbaren Welt. Statt sie in ihrer Liebe und Weisheit uns unterzuordnen. Frage: Von wem verspreche ich mir Sieg und Heil, Heilung? Auch körperliche Unversehrtheit. Von wem? Wie viele Heilungsverfahren gründen sich auf irgendeine kulturelle Weltanschauung, die keiner wissenschaftlichen Grundlage Bestand hat? Und jetzt kommt's: Wie von Zauberhand, Zauberei, wie von Zauberhand passiert da irgendwas? Hypnose, Reiki, Akupunktur, auch die Homöopathie, die ja bei den Christen ja schon fast mit drin ist. Yoga. Wir müssen aufwachen, was alles hier bei uns einströmt. Es ist Unterschiede, ganz klar. Man muss unterscheiden. Bei manchen Verfahren kann man nicht trennen zwischen dieser Weltanschauung und dem Verfahren. Es geht gar nicht ohne Weltanschauung. Hypnose zum Beispiel, ganz schwierig. Reiki, ganz schwierig. Akupunktur? Ich habe das tatsächlich mal gemacht, Akupunktur, nachdem ich 1,5 Jahre Rückenschmerzen hatte und es nicht funktioniert hat, was die Mediziner und Chiropraktiker getan haben und mir einfach am Ende gesagt haben, naja, nehmen Sie halt Schmerzmittel. Ich sage, ich bin 25, ich meine, wie lange kann man Schmerzmittel nehmen, bis es dann mal andere Auswirkungen hat. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht und dann merke ich plötzlich, okay, da steckt was dahinter, Akupunktur, weltanschaulich. Ich habe dann irgendwann einen Arzt gefunden, aber es, auch medizinisch hat eine Wirkung. Eine Nadel, also ein Schmerzreiz, hat natürlich auch eine Wirkung. Ja. Und irgendwann habe ich einen Arzt gefunden in Blaustein, ja, ein lässiger Typ, ja, Allgemeinmediziner, aber hat auch manche Naturheilverfahren. Und er sagte, ja, also ich kann mit der Weltschauung gar nichts anfangen. Ja. Ich glaube an die Wirkung der Nadeln an sich, dass sie einen Schmerz, gerade und zwar gerade bei Rückenschmerzen, er sagt nicht mal bei Rückenschmerzen. Und dann hat er mir das, habe ich gesagt, ja, machen Sie nur mit Nadeln. Ja klar, die Bahnen interessieren mich gar nicht. Ich kann Ihnen auch die Tapebänder hinkleben, wie bei Sportlern. Und es hat auch gemacht. Ich sage, das gleiche Reiz. Ja, da wird die Haut fixiert, damit Reizungen entstehen. Und ich habe es für mich nachvollziehen können. Und sag, okay, machen wir das. Und nach 6 Wochen waren meine Rückenschmerzen weg. Ja. Er sagt, oh, es war jetzt erstaunlich, aber das war jetzt wirklich gut, weil die haben sich erholt, die Muskeln, die Spannungen haben sich erholt. Ja, das ist erstaunlich. Ohne Weltanschauung, ja, da mit da setzen und hier Nadel setzen. Einfach sagt er, der Reiz, der Schmerzreiz. Okay, da müssen wir jeder selber prüfen. Homöopathie ist für mich zum Beispiel, ich habe ja meine ganze Verwandtschaft, sind Homöopathen, auch bei meinen Schwiegerleuten und viele Erfolge. Ich meine, wenn es keinen Erfolg hätte, dann wäre es ja kein Thema, dann wäre es gleich da. Was passiert hier? Ich persönlich, nach intensiver Beschäftigung, Studienlage und alles, was ich gemacht habe, ich habe mich selbst damit beschäftigt, glaube, es ist Zauberei. Zauberei, die wirkt. Ja? Die Frage ist, ist es für uns notwendig? Brauchen wir das? Ich, wir als Familie, haben es komplett raus. Und alles, wenn mich fragen, ah, für das ist super Annika, neulich eine runtergeflogen, ah, statt einen blauen Fleck hier oben, Annika hilft sofort. Dann sage ich, ich mache Fettcreme drauf, hilft auch sofort. Ja, wir haben nie einen blauen Fleck, Fettcreme. Ich habe für alles Alternativen, ich merke aber, die damit hantieren, oft machen sie Dinge eben nicht und es verschlimmert sich. Prüft selber, wie es aussieht. Ich persönlich denke, da müssen wir aufpassen. Letzter Bereich wäre für mich so politische, wirtschaftliche Götzen. Im Grunde alle Ideologien, sei es von links oder von rechts, sei es auch liberal, die einen Aspekt der politischen, einen Aspekt der Politik verabsolutieren und zu einer Lösung schlechthin erklären, das ist ein Götze. Das ist ein Götze. Ich denke im Beispiel Vergötterung oder Dämonisierung des freien Marktes. Oder Vergötterung oder Dämonisierung der Impfungen. Immer wenn es extrem wird, kann es ein Götze werden. Impfungen sind kein Allerheilmittel. Aber Impfungen ist auch kein Teufelszeug. Und wenn man vernünftig schaut, Wirkung und Schäden, dann kommt man, ich zumindest, der eher ein bisschen skeptisch ist, trotzdem dazu, dass es notwendig ist und gut ist, sich impfen zu lassen. Aber es ist jedem freigestellt. Aber darüber zu streiten und dann sich nicht mehr anzuschauen, selbst bei Christen, ja, das geht nicht. Das ist ein Götze. Ja, unser Heil kommt von Christus. Unsere Gesundheit kommt von Christus. Das heißt nicht, ich muss keine Maske tragen. Richtig. Aber immer wieder zu gucken, wo ist die Mitte? Wo ist der rechte Weg? Deswegen frage für dich, welchen Götzen du auch immer nachhängst, ihm das Vertrauen schenkst, bedenke. Denn wie in den schrecklichen Beschreibungen der Offenbarung, Kapitel 17 bis 19, die Hure Babylon, diese kaiserliche Stadt, als große Hure beschrieben wird, als Symbol für Isabel auch. Und alle, die sich auf diese Lasterleben einlassen, wird das Gericht vorausgesagt. Ich werde deine Werke richten. Ja, Gott ist barmherzig. Und es ist ganz wichtig, Gott ist auf unserer Seite. Und mich haben diese zwei Lieder enorm berührt. Gerade das erste Lied auch. Da kommt so tief raus, Jesus hat die Macht und er steht auf unserer Seite. Und das ist auch so. Er kennt deine Werke. Die auch zunehmen, bekennt er hier. Die nehmen zu. Aber weil ich dich so liebe und weil ich diese Werke kenne und weil du so gut unterwegs bist, will ich nicht 5 gratis sein lassen. Sondern genau deswegen will ich die Dinge klar ansprechen und dir aufzeigen, in dem Bereich aber hast du einen blinden Fleck. Denk nochmal drüber nach. Geh nochmal in dich. Denn am Ende wird es offenbar. Wir können es nicht verheimlichen. Finsternis ist auch Licht bei dir. In beiden Richtungen. Es ist schön, aber es ist auch entlarvend. Und deswegen können wir Buße tun. Buße tun gegenüber Jesus Christus, der für uns ist und der die Macht hat, uns alles das zu geben, was unsere Sehnsüchte sind, wo wir vielleicht unerfüllte Sehnsüchte haben. In ihm ist die ganze Fülle Gottes leibhaftig. Er hat die Autorität, das kommt in Psalm 2 schön zum Ausdruck. Er hat die Autorität, die Dinge und die Machtverhältnisse zu verändern. Auch in unserem Leben die Machtverhältnisse zu verändern. Dass diese Götzen nicht mehr die Macht haben, die wir ihnen einräumen. Und das wünsche ich uns. Und wie so oft in der Offenbarung will Jesus mit denen, die diese Lehre nicht anhängen und Buße tun, eine königliche Priesterschaft bilden. Denjenigen, die festhalten an dem, was sie haben. Ich schließe mit dem christlichen Zeugnis, das immer auch ein Zeichen sein soll, dieses anbrechenden Tages. Das ist dieser Morgenstern, der morgens hell leuchtet. Christen sollten aufstehen und von Anfang an einen Unterschied machen in dieser Welt. Ein anbrechendes Tages, an dem Liebe, Gnade, Dienst und Geduld ihre Erfüllung finden werden. Und ein Tag, an dem Götzendienst und Zügellosigkeit als Fallen und Irrlehren oder Irrführungen entlarvt werden in unserem Leben. Und an dem der Messias Jesus seine wunderbare Herrschaft in der ganzen Welt aufrichtet. Amen. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, es sind keine leichten Worte. Und wir möchten wirklich dich bitten, dass du mit deinem Licht ins Leben kommst. Deinem erhellenden, klärenden und dann auch heilenden Licht. Offenbare uns, wo wir falsch liegen, wo wir vielleicht Kompromisse eingegangen sind, so schleichend, dass wir unsere Hoffnung wieder neu auf dich setzen. Wir bitten dich, dass du nicht den Heiligen Geist von uns nimmst, sondern dass du uns erfüllst, immer wieder neu, und immer mehr mit deinem Geist, damit wir auch die Geister unterscheiden können. Amen.